herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und ich begrüße 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Nachwuchskreises des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Herzlich willkommen an Sie. Und dann beginnen wir wie Mittwoch üblich mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Büchner.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Die Bundesregierung hat heute den von der Bundesministerin des Auswärtigen vorgelegten Jahresabrüstungsbericht 2023 beschlossen. Dieser informiert wie jedes Jahr Bundestag und Öffentlichkeit über die inhaltlichen Schwerpunkte und Zentralentwicklungen der deutschen Abrüstungs-, Nichtverbreitungs- und Rüstungskontrollpolitik. Der Bericht stellt fest, dass Russland mit seinem fortgesetzten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine der europäischen Sicherheitsarchitektur weiterhin schweren Schaden zufügt. Zusätzlich untergräbt Russland tragende Säulen der Rüstungskontrolle wie den KSE-Vertrag und das New START-Abkommen. Aber auch außerhalb von Europa bestehen Risiken fort. Mit Sorge nimmt die Bundesregierung die ungelösten Proliferationskrisen der nordkoreanischen und iranischen Nuklear- und Raketenprogramme wahr. Der Bericht verweist auch auf die wachsenden nuklearen Fähigkeiten Chinas, die die Sicherheitslage in Asien verändern. Die Bundesregierung bekennt sich weiter zu einer wirksamen Rüstungskontrolle, denn klar bleibt, Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung können auch weiterhin wichtige Beiträge zu Frieden und Sicherheit leisten. Vor dem Hintergrund dieser tiefgreifenden Krisen wird die Bundesregierung ihr rüstungskontrollpolitisches Engagement stärker auf Komplementarität von Rüstungskontrolle zur Abschreckung und Verteidigung ausrichten. Dabei wird sie sich auch dafür einsetzen, Risiken zu reduzieren und unbeabsichtigte Eskalationen zu vermeiden. Gleichzeitig setzt sich die Bundesregierung für neue Impulse für die nukleare Nichtverbreitung ein. Den Jahresabrüstungsbericht 2023 finden Sie auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes.
Dann erstmal machen wir mal Fragen. Das war es erstmal, ne?
Das war es erstmal.
Dann Fragen erstmal zu diesem Thema. Herr Jung.
Ja, Herr Wagner, kommt ja von Ihnen, ne? Können Sie uns mal sagen, wo abgerüstet wurde? Heißt ja Abrüstungsbericht.
Also ich kann Ihnen zumindest mal sagen, wo wir vielleicht kleine Fortschritte im letzten Jahr auch erzielt haben. Herr Büchner hat ja gerade umfänglich dargestellt und da auch welche schwierigen Rahmenbedingungen unsere Bemühungen für mehr Abrüstung und Rüstungskontrolle im letzten Jahr standen. Nicht zuletzt ja zu nennen auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber eben auch die russischen Schritte bei der Suspendierung seiner Verpflichtung aus dem New START-Vertrag, dem Rücktritt aus dem KSE-Vertrag oder eben auch der Rücknahme der Ratifizierung des umfassenden nuklearen Teststopp-Vertrags. Nichtsdestotrotz ist das ein Thema, dem wir uns natürlich weiter mit Werbe widmen. In der Tat gab es ein paar kleine, ich will die jetzt hier auch nicht überhöhen, aber zumindest mal ein paar kleine Fortschritte, das ist ja auch schon mal was. Wir haben uns zum Beispiel erreicht, dass sich in der Generalversammlung der Vereinten Nationen sich unter deutschem Vorsitz erstmals überhaupt die Vereinten Nationen auf ein globales Rahmenwerk mit Mindeststandards für den Umgang mit konventioneller Munition über den gesamten Lebenszyklus geeinigt hat. Auch auf dem Gebiet der Antipersonenminen haben wir einige Fortschritte im Rahmen der deutschen Präsidentschaft der Ottawa-Konvention erzielen können. Und auch im Bereich der Weltraumsicherheit sind wir ja sehr aktiv im Rahmen einer Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen. Und außerdem konnten natürlich im vergangenen Jahr auch die vollständige Vernichtung aller deklarierten Chemiewaffenbestände abgeschlossen werden, was ja auch eine erstmal gute Nachricht ist.
Und Herr Büchner hat jetzt gerade China, Russland als Beispiele genannt, wo aufgerüstet wird. Gibt es denn auch Aufrüstung der Partner Deutschlands?
Naja, Herr Jung, Sie spielen ja sicher darauf an, dass wir im Moment in Europa an einem Punkt sind, wo es einen Krieg gibt in Europa. Und wir natürlich uns sicherer machen müssen vor der Bedrohung, die Europa droht. Da ist zum einen vor allen Dingen natürlich Russland zu nennen. Das haben wir auch in der nationalen Sicherheitsstrategie dargelegt. Aber ich höre in Ihrer Frage sozusagen eine gewisse Skepsis durch, ob dieses Unterfangen im Widerspruch zu unseren Bemühungen für Abrüstung und konventionelle Rüstungskontrolle stehen. Das tun sie nicht. Das sind zwei Seiten derselben Medaille, denn alle diese Bemühungen dienen ja am Ende dazu, die Sicherheit Europas zu vergrößern.
Herr Büchner, kurze Verständnisfrage. Sie hatten jetzt bei Verstößen oder Aufkündigungen von Rüstungskontrollverträgen ausschließlich nach Osten gezeigt. Jetzt gibt es ja auch im Westen Protagonisten, beispielsweise der ABM-Vertrag wurde einseitig von den USA aufgekündigt. Da würde mich nur interessieren, wieso gibt es zumindest so in Ihrer Darstellung keine Verweise auf die entsprechenden Aufkündigungen von US-Seite?
Ich habe das vorgetragen, was der aktuelle Rüstungskontrollbericht unser Abrüstungs- und Rüstungskontrollbericht feststellt. Und dabei möchte ich es auch belassen.
Satz. Ja, aber wie der Kollege Jung ja auch schon angemerkt hat, tun Sie so, als gäbe es sozusagen nur zwei große Protagonisten in diesem Feld. Und es gibt ja tatsächlich auch auf westlicher Seite entsprechende Länder, die regelmäßig Rüstungskontrollen und entsprechende Verträge einseitig aufkündigen oder brechen. Da würde mich trotzdem interessieren, wieso dieser sehr einseitige Blick ausschließlich den Osten von Berlin aus.
Es ist gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Es gibt in der Tat vor allem einen Akteur, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt, nämlich Russland. Und ich glaube, es ist verständlich und berechtigt, dass auch dieser Akteur im Besonderen angesprochen wird. Ich kann das außerdem nochmal verstärken, was Herr Wagner hier gesagt hat. Die Bundesregierung sieht keinen Widerspruch im Ausbau von NATO-Fähigkeiten und der Unterstützung der Ukraine sowie dem kontinuierlichen Engagement zur Rüstungskontrolle, zu dem weiteren Bestreben, Rüstungskontrolle und Abrüstung voranzubringen. Wie auch in der nationalen Sicherheitsstrategie festgehalten, sieht die Bundesregierung Rüstungskontrolle komplementär zu Abschreckung und Verteidigung.
Dann wechseln wir das Thema, Herr Büchner, nochmal.
Genau. Das Bundespresseamt hat heute einen Kanal auf WhatsApp gestartet. Der Kanal heißt Bundesregierung. Dort möchten wir zum Beispiel über Entscheidungen und Vorhaben der Bundesregierung informieren. Damit ergänzen wir unser Informationsangebot für die gesamte Regierung zusätzlich zu den bereits etablierten Kanälen, zum Beispiel auf Facebook und Instagram. Warum machen wir das? Im vergangenen Herbst sind die sogenannten Kanäle von WhatsApp eingeführt worden. Über diese können Nutzerinnen und Nutzer Informationen und Neuigkeiten von Organisationen, Vereinen, Unternehmen oder Personen abonnieren, die für sie relevant sind. Die jeweils neuesten Inhalte der abonnierten Kanäle werden in der WhatsApp-App in einem eigenen Tab namens Aktuelles, getrennt von persönlichen Chats und Anrufen, angezeigt. Die dort von uns ab heute angebotenen Informationen werden also nur diejenigen erreichen, die aktiv den Kanal abonniert haben, ihn anschauen oder ihm folgen. Keine Sorge also, Sie werden auch zukünftig in Ihren privaten Chats und Chatgruppen nicht von uns lesen. Viele Unternehmen, Organisationen, Medien, aber auch manche Parteien und Behörden sind dort mittlerweile mit eigenen Kanälen vertreten. WhatsApp ist der in Deutschland am häufigsten genutzte Messenger-Dienst. Das von der Individualkommunikation getrennte Angebot der Kanäle ist aus unserer Sicht ein guter Weg, Menschen in Deutschland direkt zu informieren im Sinne des Auftrags des Bundespresseamts. Wir haben hier schon öfter darüber gesprochen. Als Bundespresseamt überprüfen wir regelmäßig, wie wir unserem verfassungsrechtlich gebotenen Informationsauftrag gerecht werden können. Und das kann eben nur gelingen, wenn uns auch an der tatsächlichen Mediennutzung der Bürgerinnen und Bürger orientieren. Und wie vor der Einführung des TikTok-Kanals haben wir auch hier sehr sorgfältig geprüft und abgewogen, ob dieser neue Kanal hierfür geeignet ist. Soweit zum Start des WhatsApp-Kanals.
Gibt es dazu Fragen? Herr Jung.
Plant man auch Telegram zu nutzen?
Dazu gibt es derzeit keine Überlegung.
Warum dann WhatsApp und nur WhatsApp und nicht andere?
Wie gerade, vorgetragen, ist das der mit Abstand am meisten genutzte Messenger in Deutschland und deshalb ist der als nächster in den Blick genommen worden.
Frau Dudin?
Was wird denn die erste Nachricht sein, mit der Sie rausgehen?
Oh, die erste Nachricht ist schon da. Das ist erstens ein Willkommen und zweitens eine Sprachnachricht des Bundeskanzlers, die Sie sich gerne anhören können.
Und wie wollen Sie sicherstellen, dass Sie da nicht in Konkurrenz zu den Medien kommen?
Das ist keine Konkurrenz zu den Medien, genauso wenig wie die bisherigen Kanäle der Bundesregierung. Es ist ein Informationsangebot. Damit, wie gerade gesagt, erfüllen wir unseren Informationsauftrag machen ja in dem Sinn kein mediales Angebot.
Herr Brost dazu.
Was sagt denn der Kanzler? Also stellt er seine Aktentasche nochmal vor oder
Nein, also wenn Sie mögen, kann ich es Ihnen auch vorspielen.
Das ist ja, ich glaube, das
braucht, kann aber auch jeder, glaube ich, selber machen. Es ist einfach ein freundliches Willkommen. Würde sich freuen, wenn die Leute uns auf diesem Kanal folgen.
Weitere Fragen dazu, Herr Jung, dann nochmal?
Sind das denn offizielle, zitierbare Mitteilungen, die wir hier auch zitieren können, wenn Sie da was posten?
Das gilt ja generell für die Dinge, die wir publizieren, ob das auf X ist oder auf Instagram. Das ist ja, sind alles sozusagen Materialien, die Sie verwenden können. Gut.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann verlassen wir dieses Thema. Ich habe mehrere Kollegen Anfragen, Interesse zum Thema Gaza im engeren und weiteren Sinne. Herrn Tofik Nia zum Beispiel.
Zu den besetzten Gebieten generell. Herr Wagner, die Vereinten Nationen haben heute angekündigt, dass mehr als 10.000 Frauen im Gaza-Krieg bis jetzt ums Leben gekommen sind. Die deutsche Bundesregierung, gerade ihr Ministerium, verfolgt ja eine feministische Außenpolitik. Die war ja eigentlich dem Schutz der Frauen gewidmet. Jetzt sind mehr als 10.000 Frauen tot. Was tut die Bundesregierung, um das Leben der palästinensischen Frauen zu schützen?
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Tavinier. Jeder Tote in Gaza ist natürlich einer zu viel. Und ich glaube, wir haben das in den letzten Wochen und Monaten ja hier immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass wir die Lage in Gaza uns im Moment ja wahnsinnig stark beschäftigt. Sie haben ja zur Kenntnis genommen, wahrscheinlich, dass die Außenministerin zu diesen Stunden in Israel ist. Es darf jetzt natürlich nicht passieren, dass über die angespannte Lage in Nahen Mittelost, die uns ja in diesen Tagen so beschäftigt nach dem Angriff Irans auf Israel am Wochenende, dass wir die Lage in Gaza aus dem Blick verlieren. Und das tun wir eben ja auch nicht. Die Außenministerin hat ja am Dienstag hier auch nochmal in einer Pressekonferenz mit ihrem jordanischen Amtskollegen sehr klar dargelegt, was wir da arbeiten. Das ist unter anderem zum Beispiel ein humanitärer Korridor von Jordanien aus nach Gaza. Wir setzen uns, das wissen Sie, sehr dafür ein, dass immer mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Man muss aber auch nochmal unterstreichen, es ist weiterhin so, dass über 100 Geiseln in Gaza von der Hamas festgehalten werden und dass weiterhin Terror von der Hamas gegen Israel ausgeht. Und insofern ist die Lage eine dramatische, eine katastrophale und wir arbeiten jeden Tag daran, zusammen mit unseren internationalen Partnern, zusammen mit unseren Partnern in der Region, dass wir dahin kommen, dass die Gewalt dort endet.
Meine Frage war ganz konkret, was tut die Bundesregierung, um das Leben der palästinensischen Frauen zu schützen? Es sterben jeden Tag durchschnittlich 100 Menschen, unter ihnen Frauen und Kinder.
Herr Zofinger, ich glaube, ich habe jetzt relativ ausführlich ausgeführt, was wir tun.
Dann Herr Jung, bitte.
Herr Wagner, die Israelis hatten ja vor 2 Wochen schon angekündigt, den Erez-Grenzübergang, also von Israel aus, zu öffnen. Das ist bisher immer noch nicht passiert. Angesichts der vorläufigen Maßnahmen des Internationalen Gerichtshofs ist das ja dringend erforderlich. Sie mahnen auch immer wieder an, dass immer noch zu wenig Hilfe in den Gazastreifen kommt. Haben Sie bei den Israelis mal nachgefragt, wann da die Öffnung geplant ist?
Das haben wir, und zwar nicht nur in den letzten Wochen, sondern auch nochmal heute in den Gesprächen der Außenministerin.
Ja, aber es ist ja schon 2 Wochen her. Also wissen Sie dann, wann das geöffnet werden soll?
Herr Jung, wir setzen uns auf allen Kanälen und eben auch auf oberster Ebene, das gibt ja, der Kanzler führt ja auch Gespräche, wir führen Gespräche dafür ein, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Es ist ja vollkommen unbestritten, dass das unbedingt erforderlich sein muss. die Baustellen, die es da gibt, sind viele. Und natürlich ist Israel da in einem besonderen Obligo. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass wir zusammen mit Jordanien an einem humanitären Korridor arbeiten, der mehr LKWs aus Jordanien direkt nach Gaza ermöglichen soll. Es gibt unseren Einsatz für die Öffnung zusätzlicher Grenzübergänge. Die Luftwaffe hat sich an dem Abwurf von Hilfslieferungen über Gaza beteiligt. Es gibt Diskussionen, ob man nicht auch per Schiff Dinge nach Gaza reinkommt. Also ich glaube, es ist gut dokumentiert, dass wir uns diesem Thema mit sehr viel Nachdruck widmen.
Dann Herr Ayash.
So was, wir reden zum Thema Palästina. Morgen, also der UNO-Sicherheitsrat wird morgen Donnerstag eine Sitzung abhalten, um also einen Resolutionsentwurf Palästina als Mitgliedschaft in UNO anzuerkennen. Falls, also die Bundesregierung, die ist zurzeit nicht Mitglied in UNO-Sicherheit, falls Deutschland gefragt würde, wird das ablehnen? Wir haben so, sag mal, erlebt, als UNESCO Palästina als Mitglied in UNESCO anzunehmen, sowas. Guido Westerwelle hat das abgelehnt. Wird das abgelehnt auch?
Es ist in der Tat so, wie Sie gesagt haben, dass wir ja im Moment nicht im UN-Sicherheitsrat als nicht ständiges Mitglied vertreten sind. Insofern kann ich jetzt natürlich auch nicht hier spekulieren. Ich habe diese Berichte natürlich auch gesehen, wie morgen da die Diskussionen ausgehen werden. Aber wir bleiben natürlich auf allen bestehenden Kanälen mit unseren Partnern in der UN zu diesen relevanten Fragen im Austausch.
Herr Warwick, dazu noch?
Ich würde mal auf die Frage des Kollegen zurückkommen. Mir hat sich nicht ganz erschlossen. Wir haben die historisch vermutlich, korrigieren Sie mich, einmalige Situation, dass 70% der Opfer im Gaza-Krieg durch die Angriffe der israelischen Armee sind Frauen und Kinder. Die Zahlen waren ja schon genannt, ungefähr 10.000 Frauen, 14.000 Kinder. Da hat sich mir Ihre Antwort nicht ganz erschlossen. Was tut die Bundesregierung aktiv, um diese extrem hohe Zahl an getöteten Zivilisten zu verhindern oder zumindest einzudämmen?
Also ich kann Ihnen leider auch nicht helfen, wenn Sie meine sehr ausführlichen Ausführungen hier nicht verstanden haben. Aber ich kann noch mal ausführen, natürlich muss die Gewalt in Gaza enden. Das hat aber vor allen Dingen erst einmal die Hamas in der Hand. Die Hamas kann Geiseln freilassen und die Hamas kann aufhören, Israel anzugreifen. Und wir setzen, und das bedeutet aber nicht, dass wir uns zugleich nicht auch gegenüber der israelischen Regierung dafür einsetzen, dass natürlich in allem, was sie tut, humanitäres Völkerrecht gilt, dass sie mehr dafür tun muss, dass es humanitären Zugang zu Gaza gibt, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommen muss, dass sie mehr dafür tun muss, bei den militärischen Operationen die Zivilbevölkerung zu schützen. Und ich glaube, diese Position und Haltung ist sehr klar. Ich kann mir es jetzt leider nicht ersichtlich, was Sie daran nicht verstehen.
Dann noch eine weitere Verständnisfrage. Ich habe gerade nachgeguckt. Die aktuellen Zahlen von UN-OCHA geben 140 getötete Zivilisten an seit dem 7. Oktober im Gazastreifen. Da würde mich nur interessieren, korrigieren Sie mich, vielleicht habe ich das verpasst, aber das ist ja ebenfalls eine extrem hohe und auch relativ einmalige Zahl im Kriegsgeschehen an getöteten Journalisten. Wieso gab es da noch keine Verurteilung von Seiten der Bundesregierung?
Also ich glaube schon, dass wir uns an der Stelle hier in der Bundespressekonferenz, aber da mag mich jetzt auch mein Gedächtnis trüben, dazu sicher schon mal eingelassen haben. Natürlich ist auch jeder tote Journalist einer zu viel und es ist klare Haltung der Bundesregierung, dass Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit frei gewährleisten müssen.
Und das kommunizieren Sie dem israelischen Partner auch so?
Ich habe ja eben sehr ausführlich dargestellt, dass wir in einem sehr engen Austausch sind mit Israel zu allen möglichen Aspekten dieser Krise, dieses Konflikts. Die Bundesaußenministerin ist heute zum 7. Mal seit dem 7. Oktober in Israel. Dieser Draht ist sehr eng und Sie können davon ausgehen, dass wir alle Aspekte, die wir für relevant halten, auch mit der israelischen Regierung thematisieren.
Dann verlassen Herr Tofik Nier, noch die letzte Frage zu dem Komplex, bitte.
Das war jetzt besetzte Gebiete zum Westjordanland. Herr Wagner, wir erleben jetzt seit ein paar Tagen pogromartige Unruhen in der Westbank. Da hätte ich eine Reaktion dazu.
Herr Tufik Nia, da kann ich Sie auf die Äußerung der Ministerin von der erwähnten Pressekonferenz am Dienstag auch verweisen. In der Tat haben wir ja einen weiteren Gewaltausbruch im Westjordanland am Wochenende beobachten können. Wir haben scharf verurteilt den gewaltsamen Tod eines, ich glaube, 14-jährigen Israelis im Westjordanland. Und zugleich darf dieser Vorfall natürlich nicht als Vorwand genutzt werden, weitere Gewalt auszuüben. Und wir haben deshalb auch scharf verurteilt die Gewalt extremistischer Siedler gegen Palästinenserinnen und Palästinenser, bei dem es ja auch zu mehreren Toten gekommen ist.
Dann verlassen wir das Thema, Frau Dudin, mit dem Neuen.
Ja, das geht jetzt sowohl ans AA als auch ans Innenministerium. Es geht um die Razzia heute in Bezug auf Schleuserkriminalität, wo ja auch Korruption, Bestechung eine Rolle spielt, aber auch gefälschte Dokumente. Jetzt wollte ich erstmal offen fragen, gibt es von Ihrer Seite Erkenntnisse, Lehren aus diesem Fall, die Sie in Bezug auf die Arbeit Ihrer Behörden ziehen?
Ich kann gerne anfangen. Ich meine, die Ermittlungen laufen noch, die Maßnahmen laufen meiner Kenntnis nach zum jetzigen Zeitpunkt auch noch. Von daher halte ich es etwas für etwas verfrüht, hier jetzt schon Lehren aus diesem Fall zu präsentieren. Sie können sich sicher sein, dass die ermittelnden Behörden gemeinsam von Bund und Ländern sich solche Fälle genau anschauen. Die Bundesinnenministerin hat sich heute auch zu diesem Großeinsatz der Bundespolizei und der Zentralen und Ansprechstelle für die Verfolgung organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen geäußert. Sie dankt den Einsatzkräften der Bundespolizei und den Ermittlern der Staatsanwaltschaft Düsseldorf sehr herzlich für den heutigen massiven Schlag gegen die internationale organisierte Schleuserkriminalität. Wir brauchen im Kampf gegen Schleuserbanden genau diesen hohen Ermittlungsdruck und dieses konsequente Durchgreifen. Diese harte Gangart gegen die organisierte Schleuserkriminalität werden wir fortsetzen. Insgesamt waren mehr als 1000 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei seit heute Morgen sehr früh in diesem Großeinsatz und durchsuchten über 100 Wohn- und Geschäftsräume. Und genau jetzt, das beantwortet dann auch Ihre Frage, dazu hat sich die Ministerin geäußert, jetzt gilt es, alle Hintergründe auszuleuchten und diesen Strukturen der organisierten Kriminalität das Handwerk zu legen. Es wird um 14 Uhr meiner Kenntnis nach eine Pressekonferenz stattfinden, der Zentralen und Ansprechstelle für die Verfolgung organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen. Und die Ministerin wird sich danach in Paris auch zu diesem Fall äußern.
Ich kann dafür vielleicht nur fürs Auswärtige Amt ergänzen, nicht viel, aber Sie wissen ja, dass die Visa-Verfahren natürlich nach Recht und Gesetz verlaufen. Da gibt es Regelungen und die Sicherheitsbehörden sind ja an jedem einzelnen Visumsverfahren auch beteiligt.
Gibt es von Ihrer Seite, Herr Wagner, eine Statistik? Also wie oft kommt es vor, dass zum Beispiel Menschen mit echten Dokumenten, die aber falsche Daten enthalten, bei Ihnen an den Visastellen sind? Haben Sie dann einen Überblick, Statistiken, Zahlen?
Das müsste ich nachreichen. Wenn wir da was nachreichen können, mache ich das natürlich gern.
Sie haben keine weiteren Fragen dazu. Herr Brost mit dem neuen Thema.
Ja, an das BMWK geht das. Es geht um die deutsche Autoindustrie. Volkswagen kündigt Stellenstreichungen an. Es gibt auch Berichte, dass Tesla in Brandenburg Stellen streichen möchte. Wie blicken Sie auf die Situation der Autoindustrie in Deutschland aktuell und sehen Sie da Handlungsbedarf?
Ja, gerne. Danke für die Frage. Also die Automobilindustrie hat eine herausragende Bedeutung in Deutschland für den Wirtschafts- und Innovationsstandort, steht für viele Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Zugleich ist die Automobilindustrie eine Branche, die auch sehr konjunkturabhängig ist, ne? Das heißt, die konjunkturelle Lage in Deutschland als auch weltweit spielt für die Nachfrage von Autos und dann auch LKWs eine besondere Rolle. Aktuell beobachten wir, dass sich das Geschäftsklima jetzt langsam wieder aufhält, nach einem Tief eben im zweiten Halbjahr 2023. Aufgrund der wachsenden Umsätze blickt auch die Automobilindustrie aktuell wieder etwas optimistischer in die Zukunft, was die zukünftigen Verkaufszahlen sind. Vielleicht aktuelle Zahlen, also im Januar wurden in Europa, also EU 27, einschließlich Großbritannien, 11,5% mehr Pkw abgesetzt als im Januar 2023. jedoch immer noch 19,2% weniger als im Vergleich zum Vorkrisenniveau 2019. Und in Deutschland wurden in den ersten beiden Monaten 2024 12% mehr Pkw neu zugelassen als im Vorjahr, jedoch immer noch 19% weniger als im Vergleich zum Vorkrisenniveau 2019. Also wir sehen einen Aufwärtstrend, aber sehen, dass seit eben der Corona-Pandemie und die konjunkturelle Lage und jetzt eben auch die konjunkturellen Schwierigkeiten nach dem russischen Angriffskrieg mit den Inflation und Inflationsproblemen und auch der besonderen Lage am Weltmarkt sehen wir jetzt dort wieder Hoffnungsschimmer und dass es wieder vorangeht. Allerdings ist die Lage immer noch nicht einfach neben den aktuellen konjunkturellen Lage geht natürlich für die Automobilindustrie auch im Besonderen, dass sie auch einem langfristigen Strukturwandel unterliegt, der die Unternehmen, Regionen und Beschäftigten auch vor große Herausforderungen stellt. Ziel ist es, die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen und die Wertschöpfung und Beschäftigung in der Automobilindustrie zu sichern. Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg müssen da immer gemeinsam gelingen. Die Bundesregierung unterstützt die Automobilindustrie dort auch vielfältig dabei bei der Transformation hin zu Fahrzeugen mit klimaneutralen Antrieben und einem steigenden Anteil von auch der Software im Fahrzeug, die eine besondere Herausforderung für die Unternehmen darstellen. Die Automobilindustrie investiert derzeit auch hohe Summen in Forschung und Entwicklung und in Zukunftstechnologien und auch den Umbau der Produktion. Je nach Ausrichtung der Unternehmen auf bestimmte Segmente und Regionen unterscheiden sich natürlich die Strategien. Sie haben Tesla erwähnt, die sozusagen nur auf Elektro setzen. Andere Unternehmen haben eine Doppelstrategie, den Verbrenner noch und gleichzeitig das Elektrosegment weiterentwickeln. Beispiele für Unterstützung durch die Bundesregierung ist zum Beispiel der Zukunftsfonds Automobilindustrie, die Förderung der Batteriezellfertigung über die sozusagen IPCEI-Programme. Zuletzt hatten wir Northvolt Batteriezellfertigung in Heide dort unterstützt und auch gibt es auch Programme für Forschung und Entwicklungsförderung im Bereich der Elektromobilität. Das sind verschiedene Schlaglichter erstmal auf die Frage.
Dennoch eine Nachfrage. Sie sehen positive Zeichen, haben jetzt auch ein bisschen was angeführt, gerade so strukturelle Förderung mit der Batterieförderung. Ist denn aber auch möglicherweise eine Neuauflage einer Kaufprämie für E-Autos für die Bundesregierung ein Thema, möglicherweise in abgewandelter Form, weil die Zulassungszahlen, die sind ja rückläufig. Und falls es nicht die Prämie ist, was ist da Ihre Strategie?
Die E-Autos, das haben wir gesehen, dass die derzeit die Zulassungszahlen rückgängig sind, auch die Verkaufszahlen. Dort hatten wir natürlich nochmal einen Schub, auch im letzten Jahr mit sozusagen dem Auslaufen des Programms. Auch im letzten Jahr gab es nochmal höhere Förderkriterien als die in diesem Jahr, wenn denn noch Mittel da gewesen wäre. Das heißt, es gab im letzten Jahr natürlich auch nochmal einen gewissen Run auf die Förderung. Jetzt wird es sozusagen darauf ankommen, dass auch die Automobilhersteller jetzt weiter konkurrenzfähige Produkte auf den Markt bringen, auch im günstigen Segment und dort sozusagen auch attraktive Angebote machen. Was derzeit nicht geplant ist, ist eine Neuauflage einer E-Auto-Prämie. Die E-Auto-Prämie lief über viele Jahre und hatte immer das Ziel, sozusagen die Elektromobilität sozusagen einen Anschub zu geben und auch die Modellentwicklung voranzubringen. Da ist auch viel passiert, aber wir können sozusagen nicht allein über die Förderung den Hochlauf weiter bewerkstelligen. Wichtig ist an der Stelle eben auch, dass die Branche, dass die Automobilhersteller eben konkurrenzfähige und gute Angebote machen und daran arbeiten sie.
Herr Jessen?
Knüpft direkt daran an, wenn man sich die Zulassungszahlen und auch die sowohl die Verkaufszahlen als auch die Zahl der auf den Straßen fahrenden E-Autos anguckt, und zwar im Vergleich zum direkten Vormonat, also zum März 1923, nicht Jahresende, dann haben wir einen Rückgang um 30%, sowohl bei den aktuellen Zulassungen als auch bei denen, die auf den Straßen fahren. Das ist kein Jahresendeffekt, war so gesehen das relativ abrupte Ende der Förderung nicht doch ein massiver politischer Fehler, den Sie in irgendeiner Weise kompensieren müssen?
Zum einen, Sie haben wahrscheinlich das Jahr 2023 und nicht 1923 gemeint.
Dann habe ich mich im Jahrhundert vertan, aber gemeint war 2023.
Genau. Also ich glaube, wir hatten damals, als sozusagen die E-Prämie auslief, das ja auch ausführlich hier auch an dieser Stelle nochmal dargestellt, was die Gründe dafür waren. Und einer der Hauptgründe war, dass natürlich auch das Geld erstmal nicht mehr da war im KTF. Ne? Also aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, und Sie kennen die Hintergründe, mussten wir sozusagen dann dieses Programm auch schließen. Das Programm wäre aber ohnehin ausgelaufen. Ne? Also ich denke mal irgendwann hier im ersten Halbjahr des aktuellen Jahres wäre auch das Programm ausgelaufen, weil dann auch die dann eigentlich noch vorgesehenen Mittel nicht mehr gereicht hätten. Die Entscheidung war eine bewusste Entscheidung, auch damals schon, zu sagen, wir können das Programm nicht auf Dauer weiterlaufen lassen. Denn irgendwann muss eben dieser Moment, den ich gerade beschrieben habe, geschehen, in dem sich eine neue Technologie so weit entwickelt hat, dass sie dann auch eben konkurrenzfähig auf dem Markt fungiert und auch sich konkurrenzfähig erweist. Ich habe die aktuellen Zahlen jetzt nicht zum März, die Sie gesprochen haben, die habe ich nicht da. Gegebenenfalls hat das BMVI da vielleicht noch aktuelle Zahlen. Deswegen liegen die mir gerade nicht vor. Ich warne nur immer so ein bisschen davor, sozusagen die Monatszahlen immer von Zulassungen allein zu nehmen, denn da oft auch bestimmte Sondereffekte mit eine Rolle spielen, warum einmal mehr und einmal weniger sind. Aber die konkreten Zahlen, wie gesagt, kann ich deshalb jetzt leider an der Stelle nicht kommentieren.
Ja, Nachfrage. Ein Anschub, der in der Mitte der Schubstrecke aufhört, der ist eigentlich fast gar nichts wert. Was wir im Moment erleben, ist ja im Ergebnis, wer jetzt noch in Deutschland E-Autos kauft, kauft eher chinesische E-Autos. Das ist sozusagen dann in doppelter Weise eigentlich kontraproduktiv. Zum einen sinkt der Gesamtanteil, zum anderen sind es nicht unbedingt deutsche Produkte. Muss sich die Bundesregierung nicht doch überlegen, ob es Finanzierungserleichterungen gibt für deutsche Autokäufer, die man ja von der E-Mobilität weiterhin überzeugen möchte?
Ja, vielleicht zwei Aspekte dazu. Zum einen war die Elektromobilitätsförderung, also die Kaufprämie, war sozusagen auch nie darauf beschränkt, dass sie nur an deutsche Automobilhersteller geht. Ne? Also das war immer schon, wenn bestimmte Kriterien erfüllt waren, konnte es auch immer an ausländische Automobilhersteller gehen. Also das war auch vorher schon so, dass natürlich auch die Elektromobile in Deutschland auf dem Weltmarkt in der Konkurrenz stehen. Und der zweite Punkt, ich glaube, das muss man an der Stelle auch nochmal unterstreichen, dass natürlich auch nicht allein die Kaufprämie das Einzige ist, was die Bundesregierung macht, um Elektromobilität zu fördern. Zum einen der massive Ausbau der Ladeinfrastruktur, der gefördert wird. Zum anderen haben wir auch steuerlich Vorteile für Elektromobilität, und es gibt eine Reihe weitere Vorteile. Also das gibt immer noch Anreize, sowohl finanzieller Art als auch nicht finanzieller Art, und auch Förderungen durch die Bundesregierung in diesem Bereich.
Herr Jung, letzte Frage zu dem Thema.
Nur ans BMDV. Also aktuell sind 1,4 Millionen vollelektrische Fahrzeuge in Deutschland angemeldet. Ist es immer noch Ziel der Bundesregierung, bis 2030 15 Millionen E-Autos auf den Straßen zu haben?
Ja, da ich auch von dem Kollegen angesprochen wurde, zunächst zu den Zulassungszahlen vielleicht eine Nachreichung. Sie finden die aktuellen Zulassungszahlen immer auf der Seite des Kraftfahrtbundesamts. Da gibt es Tabellen, Statistiken, wo Sie sich durchklicken können. Da finden Sie auch die aktuellen Zahlen für den März 24, wo es tatsächlich einen Rückgang gibt, um -6,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und auch bei der Elektromobilität sehen wir einen Rückgang bei der Zulassung von Elektrofahrzeugen. Wir halten dennoch an der Zielmarke von 15 Millionen Elektro-Pkw fest. Wir wissen, das ist ein ambitioniertes Ziel. Es geht jetzt aber darum, auch ein attraktives Umfeld für die Elektromobilität zu leisten und zu schaffen. Und ein Erfolgsfaktor ist sicherlich die Ladeinfrastruktur, die wir kontinuierlich ausbauen. Wir haben seit dem Amtsantritt dieser Regierung die öffentlich verfügbaren Ladepunkte verdoppelt auf aktuell über 100.000. Zusätzlich entstehen gerade 1.000 Schnellladepunkte entlang der Autobahnraststätten. Und zum Thema Kaufprämien, das hat der Kollege ja schon ausführlich ausgeführt, das ist, sehen wir nicht als staatliche Aufgabe, für attraktive Angebote zu sorgen. Für attraktive Fahrzeuge muss die Wirtschaft sorgen. Und da ist die Automobilwirtschaft auch dran. Und da sind wir auch zuversichtlich, dass die deutsche Automobilwirtschaft hier sehr attraktive Angebote machen wird und macht.
Dann, bevor es in Vergessenheit gerät, Herr Wagner, Sie haben noch
Ja, ich kann nachreichen.
Eine Antwort auf eine Frage von vorhin, glaube Frau Dudin war es, ne?
Das war Frau Dudin in der Tat. Also es gibt so eine statistische Erhebung zu Ablehnungsgründen tatsächlich nicht. Lassen Sie mich aber nochmal klarstellen, dass natürlich die Vorlage von gefälschten oder verfälschten Dokumenten im Visumsverfahren ein zwingender Ablehnungsgrund ist und auch tatsächlich zu Ausschreibungen bei den Sicherheitsbehörden oder anderen Schengen-Staaten führen kann, teilweise auch zu Einreisesperren.
Dann kommen wir zu einem neuen Thema, da hatte ich Frau Kirschner auf meiner Liste. Das weiß er, oder?
Das weiß er, genau. Es war eine Frage auch ans Verkehrsministerium. Der Berliner Senat hat ja das 29-Euro-Ticket für das Berliner Stadtgebiet gestern beschlossen. Ein Vorhaben, das 300 Millionen Euro kosten wird, aber im Gegensatz ja zum bundesweiten 49-Euro-Ticket nur Berlinern zugutekommt. Da ist jetzt die Kritik aus Bayern da, dass sich als Nettozahler am Länderfinanzausgleich als Bezahler des Tickets sieht. Wie bewerten Sie denn den Berliner Schritt und was bedeutet er denn für die Zukunft des 49-Euro-Tickets?
Ja, das Deutschland-Ticket bietet die Chance, komplexe Tarifsysteme radikal zu vereinfachen und Strukturen in den Verkehrsverbünden zu verschlanken. Deswegen haben wir diese Idee auch massiv vorangebracht. Und es geht auch darum, langfristig Bürokratie zu sparen und Doppelstrukturen zu vermeiden. Regionale Konkurrenzprodukte wie das Berliner 29-Euro-Ticket konterkarieren diese Ziele. Das Beispiel darf nicht Schule machen. Wir wollen den Flickenteppich beim ÖPNV in Deutschland, den Tarifdschungel, ja auflösen mit dem Deutschland-Ticket. Und daher sehen wir das sehr kritisch. Es zeigt aber auch, weil er immer wieder von Seiten der Länder die Forderung erhoben wird, dass der Bund irgendwie noch zusätzlich finanzieren muss, obwohl er im Finanzierungsrahmen steht, dass ja scheinbar auch genügend Geld in den Ländern vorhanden ist, wenn hier Geld in die Hand genommen wird für die Finanzierung solcher Doppelstrukturen.
Eine Nachfrage. Könnten Sie vielleicht noch mal kurz erklären, welchen Einfluss denn der Schritt generell jetzt finanziell für das 49-Euro-Ticket bedeutet? Weil, also ich male mir jetzt aus, die Berliner, heutige Nutzer des 49-Euro-Tickets, werden jetzt auf das günstigere Ticket wechseln. Damit ist ja dann weniger finanzieller Spielraum im Topf für das bundesweite 49-Euro-Ticket.
Ja, das beschreiben Sie sehr richtig. Also die Mittel, die in dieses 29-Euro-Ticket fließen, die werden dann quasi abgezogen vom 49-Euro-Ticket, weil die Einnahmen dort fehlen. Deswegen sehen wir das sehr kritisch.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema, Herr Kollege.
Ja, Alexander Budwig, ARD Hauptstudio. Ich hätte noch mal eine Frage zur Reise des Kanzlers nach China. Im Anschluss an sein Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten hat er ja verkündet, dass China Handelsschranken bezüglich dem Import deutscher Agrarprodukte abbauen will. Herr Büchner, gab es denn irgendetwas, was die Chinesen von deutscher Seite in diesem Zusammenhang gefordert haben? Und noch eine Frage an Herrn Köhler. Herr Köhler, kann man schon irgendwie quantifizieren, was das für den Export deutscher Agrarprodukte bedeutet?
Ich glaube, soweit der Bundeskanzler die Ergebnisse der Reise dargestellt hat, kann ich da nichts hinzufügen. Mir sind da auch jetzt keine weiteren Dinge bekannt. Vielleicht mögen Sie das noch ergänzen.
Also dazu kann ich natürlich auch nichts sagen. Zur Quantifizierung, also ist natürlich schwierig, weil bei beiden Verabredungen, also sowohl zum Rindfleisch als auch zu den Äpfeln, gingen sehr, sehr lange Prozesse voraus. Also BSE, Sie werden sich daran erinnern, das ging 2001 los mit den Beschränkungen und seitdem wurde dann quasi verhandelt. Und insofern ist es sehr, sehr schwer zu sagen, wie sich das jetzt auswirken wird. Und bei den Äpfeln haben wir seit 2016 verhandelt. Das ist das erste Mal überhaupt, dass wir eine Marktöffnung hinbekommen. Insofern liegen da auch keine Zahlen vor.
Eine Nachfrage. Es wurde ja auch vereinbart, dass jetzt wieder Gespräche für den Import von deutschem Schweinefleisch aus bestimmten Regionen aufgenommen werden sollen. Können Sie dazu vielleicht noch ein bisschen mehr sagen?
Kann ich gern. Da ist das ist die Sachlage etwas schwieriger. Also Sie wissen ja, seit 2014 kommt die afrikanische Schweinepest ja peu à peu über Europa. Seit 2020 gibt es Fälle auch in Deutschland. Seit 2021 auch im Hausschweinebestand. Mittlerweile sind wir da wieder weg, dass wir im Hausschweinebestand wieder frei sind. Im Wildschweinbestand gibt es aber nach wie vor Fälle. Da sind wir auch dran, zusammen mit den Ländern, die ja da in der Tierseuchenbekämpfung immer federführend sind, das weiter zurückzudrängen. Und wir als BMEL setzen uns da auch ein, dass wir da neue Vermarktungswege auch hinbekommen. Aber Sie können sich vorstellen, in dem Augenblick, wo es quasi ja noch Fälle gibt, sind solche Verhandlungen extrem schwierig. Also wir setzen dann natürlich auf dieses Regionalisierungsprinzip, was Sie auch angesprochen haben. Aber da sind wir quasi weiter im Gespräch erstmal.
Herr Jung?
Ja, nur zum Verständnis, Herr Köhler, wie passt denn der vermehrte Export von Schweinefleisch nach China mit den deutschen Klimazielen zusammen? Wir müssen ja weniger Fleisch produzieren.
Ja, aber ich sagte ja gerade, wir exportieren ja gar kein Schweinefleisch nach China.
Ja, aber das ist ja wieder der Plan.
Ja, wir sind in Verhandlungen und ich sagte, es sind sehr, sehr lange Verhandlungen. Also insofern ist das eine sehr hypothetische Frage, zu der ich leider nichts sagen kann.
Ja, ist ja nicht hypothetisch, es ist ja einfach sinnvoll zu fragen, warum man das überhaupt macht, wenn wir weniger Fleisch produzieren müssen in diesem Land.
Also tut mir leid, dazu kann ich jetzt nichts sagen.
Ein neues Thema, Herr Ratz hatte sich gemeldet.
Ja, vielen Dank zur Ukraine, Herr Büchner. Es gab heute wieder russische Luftangriffe auf zivile Ziele. Dabei wurden zahlreiche Menschen erneut getötet. Präsident Zelensky hat daraufhin an den Westen nochmal appelliert, mehr Flugabwehr zur Verfügung zu stellen. Was entgegnen Sie dem?
Ja, wie Sie wissen, beraten wir grundsätzlich und also wir beraten kontinuierlich mit unseren Verbündeten über Möglichkeiten zur Stärkung der ukrainischen Flugabwehr und Luftverteidigung. Sowohl NATO-Ukraine-Rat als auch das heutige G7-Außenministertreffen sind geeignete Formate für Beratungen zu diesem Thema. Schwerpunkt der Bundesregierung liegt weiter auf der nachhaltigen Unterstützung der ukrainischen Flugabwehr. Gemeinsam mit unseren Partnern liefert Deutschland jetzt ja ein drittes Flugabwehrsystem Patriot an die Ukraine. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Verteidigung der Ukraine. Und in der Frage der militärischen Unterstützung der Ukraine bleibt die Haltung der Bundesregierung unverändert. Wir werden auch weiter mit unseren Verbündeten die Ukraine so lange wie notwendig unterstützen.
Ich kann vielleicht noch ergänzen.
Ja, Herr Wagner, Herr Kollatz, wollen Sie sich dazu noch äußern?
Ja, ich kann gerne ergänzen. In der Tat ist es ein sehr wichtiges Ziel, die Ukraine mit mehr Luftverteidigung auszustatten. Insofern sind die Minister Pistorius und Außenministerin Baerbock jetzt auch nochmal auf Partner, sowohl in der NATO, aber auch darüber hinaus, zugegangen in einer Initiative, die wir Immediate Action on Air Defense nennen, um eben bei den Partnern dafür zu werben, die Ukraine damit zu unterstützen. In der Tat hat Deutschland ja schon Patriot-Systeme abgegeben. Und Sie können davon ausgehen, dass das Thema, wie Herr Büchner ja schon erwähnt hat, jetzt beim G7-Außenministertreffen, Außenministerinnen-Außenministertreffen eine Rolle spielen wird, sicher auch nochmal beim Außenrat, der am Montag in Brüssel ansteht. Und insofern ist das, glaube ich, eine gute und wichtige Initiative, da jetzt nochmal auf die Partner zuzugehen.
Gerne, ich leite nochmal, nachdem ich das Mikrofon bekommen habe.
Bekommen Sie.
Meine 5 Cent dazu, das ordnet sich sehr gut ein in das Gesamtgeschehen, wie ich finde, denn diese Initiative ist ja darauf ausgerichtet, eine größere Menge an Staaten nochmal zu aktivieren und zu motivieren, kurzfristig etwas zu liefern, denn wir stellen tatsächlich auch eine Veränderung in der Bedrohungslage in der Ukraine fest. Das melden uns unsere ukrainischen Partner. Russland nutzt zunehmend industriell produzierte Gleitbomben, die aus großem Abstand von der ukrainischen Grenze abgeschossen werden können. Und dementsprechend verlagert sich auch das Abwehrgeschehen. Das heißt, die Ukraine braucht umso mehr weitreichende Waffensysteme. Wir sind schon seit langem, ja, das wissen Sie auch, dabei, genau auf diesem Feld zu arbeiten. Das ist zum einen IRIS-T, SLM. Auch hier reicht die Reichweite eben nicht ganz aus. Und im Moment ist Patriot eines der Systeme, das dort wirksam auch gegen die Flugzeuge wirken kann, von denen diese Gleitbomben dann abgeworfen werden kann. Und da geht es um jede einzelne Rakete, jedes einzelne Startgerät. Und genau darauf zielt das jetzt ab. Ergänzt, wie gesagt, die bereits bestehende Lieferung von Waffensystemen, die der Luftverteidigung dienen. Das fängt beim Gepard an, über IRIS-T, SLM, Skynex, Patriot. All das kommt aus Deutschland bereits. Und wir engagieren uns ja langfristig auch im Rahmen der Capability Coalition für die Luftverteidigung und schauen damit auf die Zeit, wenn es um den sozusagen Neuaufbau der ukrainischen Luftverteidigung irgendwann mal geht. Also kurzfristig, mittelfristig, langfristig ein großes Engagement und der dringende Appell natürlich an alle Partner, sich hier einzureihen.
Einmal.
Bitte.
Weil das jetzt doch recht neu ist, Herr Wagner. Sie sprachen davon, dass die Minister auf Partner zugegangen seien. Können Sie da welche nennen?
Also ich habe ja schon gesagt, dass es einmal im NATO-Kreis ist und darüber hinaus, aber auch Drittstaaten. Ich würde jetzt hier keine einzelnen Partner nennen wollen.
Dann zur Ukraine? Ja. Nicht zur Ukraine. Ja, ich hatte die Kollegin erstmal gefragt. Und Frau Kollegin, auf der rechten Seite, ist es auch zur Ukraine? Nein. Okay, dann Herr Jessen als Nachfrage und dann gehen wir weiter.
Ja, diese Coalition of Air Defense, wie es, glaube ich, heißt, gibt es denn, auch wenn Sie nicht einzelne Nationen nennen wollen, gibt es positive Rückmeldungen, dass Partner, auf die Sie zugegangen sind, gesagt haben, ja, wir werden uns beteiligen, oder ist das, wir haben das zur Kenntnis genommen?
Gern, ich kann anfangen. Also die Coalition ist auf gutem Weg. Wir machen das ja mit Frankreich zusammen. Und es gibt schon eine geraume Anzahl von Partnern und Staaten, die gemeldet haben, dass sie interessiert sind. Und da finden auch schon aktuell Gespräche statt dazu.
Und nur damit, vielleicht ergänzen kann, nur damit wir das nochmal sauber trennen, sozusagen, was wir jetzt auch nochmal hier dargestellt hatten, ja, auf die Rückfrage von Herrn Ratz, sagen jetzt nochmal die gemeinsame Initiative von Ministerin Baerbock und Minister Pistorius ist, nennt sich Immediate Action on Air Defense, gerade weil, wie Herr Kollatz ja unterstrichen hat, es jetzt um Sofortlieferungen geht. Wir brauchen jetzt, zu diesem Zeitpunkt braucht die Ukraine ja Flugverteidigungssysteme und da laufen ja auch innerhalb der NATO und bei den Partnern nochmal Prozesse in die Bestände zu schauen. Und insofern war es, glaube ich, wichtig, jetzt nochmal auf die Partner zuzugehen und nochmal zu unterstreichen, dass wir viel tun in Europa, dass Deutschland auch viel abgegeben hat und jetzt nochmal ernsthaft geschaut werden muss, ob noch weitere Systeme verfügbar sind, die der Ukraine schnell zur Verfügung gestellt werden können.
Eine Frage?
Gibt es, können Sie Angaben machen über Art und Umfang der erhofften Unterstützung? Sie haben Patriot genannt. Sind das auch andere Systeme? Und mit Best Case, wie viel Abwehrmitteln rechnen Sie?
Also wie dargestellt ist mit der Änderung der Taktik im Krieg auch verbunden ein Sofortbedarf. Da gibt es keine Zeitlinie und auch kein aktuelles, konkretes Ziel, sondern es geht darum, im größtmöglichen Maße jetzt zu helfen. Und da hilft, wie ich das eben sagte, jede Rakete, jede Möglichkeit.
Neues Thema, Frau Kollegin.
Anna Widzyk, Deutsche Welle, polnische Redaktion. Der polnische Ministerpräsident hat gestern angekündigt, dass Polen wird sich doch bei der European Sky Shield beteiligen. Also ist die Bundesregierung erfreut von dieser Wende Polens? Und könnten Sie vielleicht etwas sagen, wie ist der Stand der Dinge? Also werden konkrete Schritte unternommen, um dieses Projekt zu verwirklichen?
Ich übernehme das gern. Tatsächlich kann ich hier auch auf den Minister Pistorius verweisen, der bei einigen Anlässen erst kürzlich mal in Brüssel darauf hingewiesen hat, wie schön es wäre, wenn sich auch Polen der ESSI-Initiative anschließen würde. Und dementsprechend hier für die Regierung da insgesamt sprechend ist es ein sehr willkommener und guter Beitrag für diese Initiative, die sicherlich dem Ziel der Initiative auch Rechnung trägt und zur Stärkung beiträgt.
Und konkrete Schritte gibt es bereits? Insgesamt?
Ja, das reiht sich ja ein in dieses Beschaffungsvorhaben. Da geht es ja darum, dass wir uns, bevor eine Beschaffung getätigt wird, auch einig sind, wie diese Systeme zusammenarbeiten können sollen, wie sie integriert werden, wie sie zu einem möglichst umfassenden Schutz nicht nur eines Landes, sondern eben Gesamteuropas beiträgt. Und das ist ein guter und wichtiger Schritt.
Dann neues Thema, Frau Kollegin.
Charlotte Allier, RTL. Das wird jetzt einen Platzwechsel verursachen, weil ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium und ans Justizministerium. Es geht ums Thema Rauchen. In England hat Herr Sunak jetzt ein Gesetz vorgelegt, mit dem er den Erwerb von Zigaretten abschaffen möchte und das schrittweise. Das Mindestalter für den Kauf wird jetzt von derzeit 18 Jahren jedes Jahr um ein Jahr erhöht, sodass man, die Idee ist dahinter, dass man, wenn man 15 oder jünger ist, quasi niemals im Leben illegal Zigaretten erwerben kann. Damit erhoffen Sie sich, dass die Raucherquote bis 2040 nahe null liegen wird. Meine Frage ans Justizministerium und ans Gesundheitsministerium: A, was halten Sie von so einem Vorschlag? Und B, gibt es auch in Deutschland Bestrebungen, den Kauf von Zigaretten zu regulieren oder vielleicht auch ganz einzustellen?
Wer möchte beginnen?
Also ich würde zurückziehen, denn die Regulierung von Tabakerzeugnissen ist eine Angelegenheit, für die das Bundesministerium für Gesundheit zuständig ist.
So, ich kann dazu auch gerne was sagen. Grundsätzlich kommentieren wir ausländisches Regierungshandeln nicht. Prinzipiell begrüßen wir alle Initiativen, um den Tabakkonsum zu reduzieren, aber entsprechende Maßnahmen, wie Sie jetzt dargestellt haben, stehen momentan nicht zur Diskussion.
Herr Post?
Ja, es geht ja nicht darum, fremdes Regierungshandeln zu kommentieren, sondern den Blick mal auf Deutschland zu richten. Was wäre denn dann Ihre Lösung, wenn ein Tabakverbot für Sie nicht in Frage käme? Also es gibt ja auch die verschiedenen Organisationen, die sagen, dass Rauchen die das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland ist. Und es sind jährliche Kosten von etwa 30 Milliarden Euro, die das verursacht. Also was ist Ihre Strategie?
Unsere Strategie ist in erster Linie eine präventive. Das heißt, es gibt zahlreiche Maßnahmen zur Tabakprävention. Darunter fallen halt eben auch die Kampagnen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Konkret? Also, ich meine, wir reden davon, dass Krankenkassenbeiträge steigen sollen etc. Das ist ja ein großer Batzen, wo man sparen könnte, wenn man mutig wäre.
Also wie gesagt, die Maßnahmen, die finden Sie tatsächlich auf der Webseite der BZGA. Wenn Sie jetzt einzelne da nochmal rausfiltern möchten, kann ich das gegebenenfalls gerne nachreichen.
Dann ein neues Thema. Herrn Jung hatte ich auf der Liste.
Hat sich erledigt.
Hat sich erledigt. Dann Herr Warbeck.
Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius hat am 11. April den russischen Präsidenten explizit mit Adolf Hitler verglichen. Jetzt war Adolf Hitler, das wird der Minister auch wissen, einer der Hauptverantwortlichen für die millionenfache industrielle Tötung von Juden und Sinti und Roma, ebenso für den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion mit über 15 Millionen sowjetischen Zivilisten, die dem zum Opfer fielen. Da würde mich interessieren, könnten Sie kurz darlegen, was der Minister bezweckt hat mit diesem Art von Vergleich am Rande einer Shoah-Relativierung?
Ja, diesen Vorwurf und diese Unterstellung weise ich aufs Schärfste zurück. Sicherlich gibt es viele Aspekte, die man in historischen Vergleichen wählen kann. Der Minister hat sich hier geäußert, weil er deutlich gemacht hat, dass eine Position der Schwäche Putin nicht zur Umkehr bewegen wird. Und da gibt es Parallelen.
Zusatz?
Pistorius hat in diesem Zusammenhang erklärt, Putin wird nicht aufhören, wenn der Krieg gegen die Ukraine vorbei ist. Das hat er klar gesagt. Jetzt habe ich recht intensiv recherchiert, bin aber auf keinerlei Beleg für die Aussage des Ministers gekommen. Könnten Sie mir da vielleicht aushelfen und die konkreten Zitate, auf die er sich da bezog, nennen?
Ich muss meinen Puls gerade runterfahren. Also, wenn die Geschichte seit 2007 nicht belegt genug ist für die Aussagen des Ministers, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen.
Du, sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht?
Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Dann hatte ich auf meiner Liste Herrn Brost noch mit der Frage, oder hatte sich das erledigt?
Das hat sich erledigt.
Das hat sich erledigt. Dann hatte ich noch hier vorne den Kollegen, bitte.
Ja, danke, Jonathan Packroff von Euraktiv. Ich habe eine Frage zu dem Bericht von Enrico Letta, der heute in Brüssel vorgestellt wurde, zum Binnenmarkt. Herr Letta warnt ja da vor einem Anstieg der nationalen Beihilfen, dass das den Binnenmarkt verzerren würde und fordert eine stärkere europäische Koordinierung der Industriepolitik. Wird diese Sorge von der Bundesregierung und auch vom Wirtschaftsministerium konkret geteilt? Und was leiten Sie daraus ab für Ihre eigene Subventionspolitik?
Das ist jetzt ein bisschen früh die Frage. Herr Letter wird den Bericht ja heute dem Europäischen Rat vorstellen. Der Bundeskanzler reist heute zum Europäischen Rat. Der Inhalt des Berichts wird dann zu prüfen und zu beraten sein. Und danach würden wir das bewerten und uns dazu äußern.
Dann vielleicht noch eine Nachfrage. Also eine konkrete Forderung ist ja auch ein Fonds zur Finanzierung der EU-Erweiterung. Also jetzt unabhängig von dem Bericht, wie sehen Sie denn das Problem, wenn jetzt mehr Mitgliedstaaten der EU beitreten, die dann ja auch Gelder zum Beispiel aus den Agrarsubventionen oder aus dem Kohäsionsfonds bekommen würden, bräuchte es dann eine Aufstockung der Mittel, die nach Europa gehen?
Das sind alles Fragen, die mit denen sich der Europäische Rat, mit denen sich dann die Europäische Union auch beschäftigen muss und wird. Aber gerade solchen Themen, finde ich, sollte man nicht spekulativ vorgreifen.
Dann sind wir fast durch. Ich sehe außer Herrn Warwick. Jetzt kommen dann doch wieder. Okay. Also, Herr Warbeck, Herr Tofik-Ni, Herr Jessen und dann sind wir durch für heute. Herr Warbeck.
Ich hätte eine kurze Frage ans BMZ. Die Ministerin hat ja am 11. April eine relativ fette juristische Klatsche vor dem Bundesverfassungsgericht sich eingefangen. Da würde mich nur interessieren, wie sie das Urteil bewertet.
Ja, vielen Dank. Das Ministerium hat sich gestern zu dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, das gestern veröffentlicht wurde, ja bereits geäußert. Wir haben den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts mit Respekt zur Kenntnis genommen und es ist wichtig klarzustellen, dass es dem BMZ bei dem Verfahren ausdrücklich niemals darum ging, sich vor Kritik zu schützen. Wir können mit konstruktiver Kritik, mit Hinweisen auf Fehlern sehr gut umgehen. Das macht unsere Arbeit besser. Kritik an der Bundesregierung gehört zur Demokratie und ist freie Meinungsäußerung ist quasi konstituierend für eine freiheitliche Demokratie, in der wir hier leben. Es ging bei der gerichtlichen Auseinandersetzung allein darum, dass die Fakten stimmen, denn Fakten sind die Grundlage für eine ehrliche Debatte. Und der Fakt ist unbestritten, Deutschland zahlt keine Gelder an das Regime der Taliban. Das Bundesverfassungsgericht kommt in seiner Würdigung zu einem anderen Ergebnis als wir, was die genaue Trennlinie zwischen Tatsachenbehauptung und Meinungsäußerung angeht. Und das respektieren wir selbstverständlich.
Zusatz?
Ja, das Gericht kommt ja auch zu dem Schluss, dass es sagt, dem Staat kommt kein grundrechtlich fundierter Ehrenschutz zu. Der Staat hat grundsätzlich auch scharfe und polemische Kritik auszuhalten. Das führt mich zum Bundesinnenministerium. Am 13. Februar hatte Frau Faeser ja erklärt, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Da würde mich nur interessieren, auch angesichts dieses Urteils des Bundesverfassungsgerichts, steht denn Frau Faeser nach wie vor zu dieser Aussage?
Ja, selbstverständlich. Und ich kann mich da nur anschließen. Also in Deutschland darf jeder seine Meinung frei äußern, auch friedlich demonstrieren. Versammlungs- und Meinungsfreiheit sind zentrale Rechte unserer Verfassung, die wir schützen.
Dann Herr Tofik-Ni zum Thema Iran.
Herr Wagner, der israelische Botschafter Aaron Prosor hat gestern in einem Interview mit einer großen deutschen Tageszeitung gesagt, dass militärische Installationen, Einrichtungen angegriffen werden sollen in dem Gegenschlag. Da hat schon eine Reaktion dazu. Und es gibt auch vermehrt Forderungen, dass China eine größere Rolle bei der Vermittlung des Konflikts spielen wollte. Wie sehen Sie die Rolle Beijings in so einer Vermittlung?
Also es ist jetzt... Sorry, mein Mikro ist offen. Es ist ja nicht an mir, jetzt hier zu spekulieren, in welcher Form Israel reagieren wird auf den Angriff Irans und zur Rolle China. Ich glaube, das Thema Nahost hat ja auf der Reise des Bundeskanzlers eine Rolle gespielt. Es sind jetzt eine Vielzahl von Akteuren gefragt. Ich habe ja vorhin schon dargestellt, die Außenministerin ist zur Stunde in Israel. Wir sind in enger Abstimmung mit unseren internationalen Partnern, auch im G7-Kreis, und schauen, dass wir jetzt alles dafür tun, dass es nicht noch zu einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Mittleren Osten kommt.
Zusatz?
Bis jetzt hat ja die Bundesaußenministerin immer für Deeskalation gewirbt. Jetzt hat der Botschafter ja ganz klar die Rhetorik zumindest eskaliert. Wie gesagt, sind Sie besorgt über solche Töne? Und nochmal, auch zu China nochmal, sehen Sie da eine größere Rolle bei der Vermittlung, unabhängig jetzt von der Reise des Bundeskanzlers nach China?
Also ich kommentiere die Rolle Chinas hier nicht. Ich habe jetzt keine größeren Aktivitäten gesehen, was nicht heißt, dass die nicht geben muss. Aber ich kann natürlich hier nur für unsere Aktivitäten sprechen. Mir liegt es jetzt auch fern, die Einlassung des israelischen Botschafters gegenüber den Medien zu kommentieren. Ich kann nur noch mal sagen, was im Moment unser Arbeitsschwerpunkt ist. Darüber habe ich ja hier schon viel ausgeführt. Das ist zum einen die humanitäre Lage in Gaza. Das ist zum anderen jetzt alles zu tun, um eine regionale Eskalation im Nahen und Mittleren Osten zu verhindern.
Herr Warwick dazu?
Ja, im Kontext Israel-Iran. Das Auswärtige Amt hatte kürzlich gegenüber dem Bundestag erklärt, diplomatische und konsularische Einrichtungen stellen unter dem Schutz des humanitären Völkerrechts und seien damit aus Sicht der Bundesregierung grundsätzlich keine militärischen Ziele. Da würde mich interessieren, verstehe ich das richtig, dass das eine erstmalige offizielle Verurteilung der israelischen Angriffe gegen das iranische Konsulat in Damaskus darstellt, diese Äußerungen?
Also zu dem Vorfall in Damaskus haben wir uns ja hier schon eingelassen, da würde ich Sie darauf verweisen, aber natürlich diese Anfrage, die Sie da zitieren, die Antwort, also zumindest die Aussage, so wie Sie sie jetzt darstellen, ist richtig. Grundsätzlich stehen diplomatische und konsularische Vertretungen unter einem besonderen Schutz. Sie wissen ja aber auch, die kennen auch die Bedeutung des Wortes grundsätzlich.
Zusatz?
Kanadische Diplomaten haben jetzt eingeräumt, dass im Zuge des israelischen Angriffs auch die kanadische Botschaft in Damaskus beschädigt wurde. Da würde mich nur interessieren, was für Konsequenzen zieht denn die Bundesregierung aus dieser Beschädigung der Botschaft eines NATO-Landes durch israelischen Raketenbeschuss?
Herr Warwick, was wir zu dem Vorfall in Damaskus sagen können und gesagt haben, das haben wir getan. Und dabei würde ich es belassen. Ich verweise Sie da auf die Protokolle dieser Bundespressekonferenz. Diese Berichte liegen mir nicht vor, deshalb kann ich sie jetzt hier auch nicht kommentieren.
Herr Jessen.
Ja, eine Frage an Herrn Wagner. Am Tag nach dem Ende der China-Reise, wie beurteilt das Auswärtige Amt sozusagen mit dem fein ziselierten Blick der Diplomatie die Perspektive, inwieweit China für eine aktivere Rolle im Friedensprozess Russland-Ukraine gewonnen werden könnte? Die hat sich da sehr zurückgehalten. In der Abschlusserklärung des Bundeskanzlers war auch nicht von einer aktiven Rolle die Rede. Trotzdem wurde gesagt, es gibt positive Signale. Worin bestehen die?
Also Herr Jessen, es liegt mir jetzt fern. Die Reise ist ja jetzt gerade erst zu Ende gegangen und es ist eine gute Übung, dass ich jetzt hier nicht anfange, sozusagen die Reisen des Bundeskanzlers zu kommentieren. Sie wissen ja aber, dass wir schon seit längerem, das war jetzt der Bundeskanzler auf dieser Reise, aber auch Außenministerin Baerbock, die im Februar mit ihrem chinesischen Counterpart am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen hat, dass wir natürlich auch zu dem illegalen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit China in Kontakt sind und darüber sprechen und natürlich auch versuchen, auf China einzuwirken, in ihren Beziehungen zu Russland alles Gewicht zu nutzen, damit Russland diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nicht fortführen kann.
Ich wollte stellvertretenden Regierungssprecher auch nicht ausgeschlossen haben damit. aber die Frage ist natürlich, wenn das Projekt Schweizer Friedenskongress sozusagen ohne eine Beteiligung Chinas wenig wert wäre, wie sehen die Perspektiven und Möglichkeiten der Bundesregierung aus, China zu einer Teilnahme zu bewegen?
Also zunächst mal ist es ja sehr, sehr positiv zu bewerten, dass China mit Deutschland auch im Hinblick auf zukünftige Friedenskonferenzen intensiv und positiv abstimmen wollen. Das hat der Bundeskanzler auch nach seiner Reise gesagt. Und wenn Sie auch die Reaktion des ukrainischen Präsidenten Zelensky sehen, auf die Reise und auf die Gespräche, die der Bundeskanzler dort geführt hat, haben wahrscheinlich den Post auf X von Herrn Zelensky gesehen, wie positiv das begleitet und bewertet wird, dann glaube ich, sollte man nicht so skeptisch sein und sollte auch mal schauen, dass diese Reise sehr wohl Fortschritte gebracht hat, was diese Gespräche angeht.
Und der Bundeskanzler hat es ja auch zum Ende seiner Reise selbst schon mal ausgedrückt. China hat zu erkennen gegeben, dass es Bemühungen um eine politische Lösung für den Frieden in der Ukraine unterstützen und ermutigen will. Und das begrüßen wir sehr.
Dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Interesse und schließe die Pressekonferenz.